Hey Drun Sigurda Dottir ist Kapitänin von Mainz 05, Drillingsschwester und in Kürze Volljuristin. In der heutigen Folge sprechen wir über ihre alte Heimat Island, Fußball im Ländervergleich und einen wahrgewordenen Traum. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 106 von Flutlicht an. Mein Name ist Mara Pfeiffer. Ich bin auch in dieser Saison die Frau hinter dem Podcast und wie immer habe ich eine sehr tolle Gästin bei mir und zwar ist das heute Heidrun Sigurda Dottir, die Kapitänin von Mainz 05. Hallo, liebe Heidi.
Hallo. Freut mich, dass ich hier sein darf.
Ja, ich freue mich auch total. Wir beide kennen uns mittlerweile schon ein bisschen. Wir haben das erste Mal beruflich miteinander zu tun gehabt. Ich habe es nochmal nachgeschaut im Mai 2021. Kommt mir gar nicht so lange her vor. Sprechen wir gleich mal ein bisschen drüber. Und zwar hat damals der TSV Schott Mainz, für den du Fußball gespielt hast, bekannt gegeben, dass es eine Kooperation mit Mainz 05 geben würde im Bereich Fußball der Frauen. Wenn du dich zurückerinnerst, abgesehen davon, dass es der 1. Mai war, als das verkündet wurde und daraufhin tatsächlich einige Menschen dachten, der 1. April, genau, es hielt sich, der bekannte Mai-Scherz, und daraufhin die Leute dachten, es könnte sich um einen April-Scherz handeln. Was erinnerst du denn von diesem Frühjahr und von dieser PK?
Oh, das ist irgendwie in meinem Kopf so ein einziger Chaos, weil da einfach sehr viel los war in der Zeit. Aber ich kann mich sehr gut erinnern, dass ich sehr kurzfristig gefragt wurde, ob ich an dieser Pressekonferenz teilnehmen möchte. Ich meine, das war ein oder zwei Abende vorher. Und ich war einfach sehr nervös und dachte, nee, das kann ich nicht. Und ich kann da nicht in der Live-Übertragung sitzen und irgendwie habe ich mich damit nicht so wohl gefühlt. Der Co-Trainer damals und der Torwarttrainer haben so ein bisschen auf mich eingeredet und haben gemeint, ich muss das machen. Und ja, dann habe ich doch zugesagt und dann bin ich ja irgendwie ungewollt zu diesem Gesicht der Kooperation geworden und auf einmal kamen Medien- und Presseanfragen und dann eben das Interview mit dir und ich bin einfach so aus meiner Komfortzone rausgekommen in dieser Zeit und bin echt irgendwie an den Aufgaben nochmal gewachsen. Also es war einfach krass, wenn ich nochmal zurückdenke.
Ja, aber also du hast jetzt schon sehr schön gesagt, finde ich, mit dem du bist an den Aufgaben gewachsen. Ich kann mich nämlich dran erinnern, dass du am Anfang tatsächlich sehr zurückhaltend warst und dir sehr unsicher, ob du das machen möchtest, aber dass man gleichzeitig eigentlich von Anfang an so das Gefühl hatte, so she's born with it, also du hast das total wie so eine neue Jacke irgendwie vom Bügel genommen und die übergezogen und sie hat irgendwie gepasst. Hast du gemerkt, dass das relativ schnell eigentlich gut funktioniert hat? Ich meine, auch dann so vor der Kamera oder auf einer Bühne oder so direkt Gedanken sortieren ist ja auch was, wo sich manche Leute länger dran gewöhnen müssen. Also ich weiß nicht, ob das bei mir so schnell ging.
Danke erstmal, das freut mich zu hören. mir war das gar nicht so bewusst in der Zeit. Also ich habe halt immer wieder mit meinen Schwestern und mit meinen Eltern drüber geredet oder mit meinen Geschwistern. Und die haben mir auch immer ein sehr gutes Feedback gegeben und haben auch immer wieder gesagt, dass ich das sehr toll gemacht habe und irgendwie sehr authentisch rüberkam. Weil ich habe das selbst gar nicht so gespürt. Ich konnte das auch gar nicht einschätzen. Ich habe mich auch immer sehr nervös gefühlt und dachte, man sieht das von außen. Aber die meinten, nee, hat man dir gar nicht angemerkt. Ich dachte, meine Stimme zittert oder irgendwie, dass meine Hände zittern. Aber dann kam es anscheinend doch ein bisschen besser rüber, als ich mich gefühlt habe. Und so wächst man dann irgendwie da rein.
Bevor wir gleich auf den Sport natürlich ganz intensiv schauen, du hast gerade deine Schwestern schon erwähnt. Du bist Isländerin und warst 14, ne, als ihr nach Deutschland gekommen seid. Du hast drei Geschwister und zwei davon sind deine beiden Drillinge. Wie erinnerst du denn diese Zeit, als ihr nach Deutschland gekommen seid und ihr drei Schwestern vor allen Dingen habt ja auch lange zusammen Fußball gespielt, ne? Was hat das für euch für eine Rolle gespielt, also sowohl auf Island als dann eben auch hier in Deutschland?
Also erstmal, ich habe tatsächlich vier Geschwister.
Oh mein
Also ich habe
Gott.
noch eine Halbschwester,
Ah,
die
okay.
ist aber damals in Island geblieben und ist nicht mit uns ausgewandert. Und dann eben meine zwei Drillingsschwestern und meinen kleineren Bruder. Ja, und Fußball hat schon immer eine sehr große Rolle bei uns gespielt. Wir haben mit 9 Jahren angefangen, Fußball zu spielen. Zuerst habe ich alleine angefangen, dann kam aber meine Schwester noch dazu, beziehungsweise ich habe sie mitgeschleppt. Und dann haben wir uns alle da irgendwie in den Fußball verliebt und haben dann wirklich, seitdem ich 9 Jahre alt war und bis, ich meine, das war 2011 oder 12, dann auch immer in demselben Verein gespielt. Und es war einfach ein schönes Gefühl. Es hat so viel Spaß gemacht. Meine Drillingsschwestern sind auch so meine besten Freundinnen. Und es hat einfach jedes Mal im Training, im Spiel sehr viel Spaß gemacht. Ja, und das ist irgendwie, das hat uns ausgemacht, eine sehr lange Zeit. Und klar, wir wollten auch gut in der Schule sein und irgendwie im Leben weiterkommen, aber Fußball war trotzdem immer da und immer hat eine sehr große Rolle gespielt.
Ich will immer an 5 Stellen gleichzeitig anknüpfen. Erstmal vielleicht die Geschichte mit deinen Geschwistern. Also shame on me, dass ich ausgerechnet eine Halbschwester ausgelassen habe. Ich weiß um die Bedeutung von Halbgeschwistern. Immer wenn ich deine Eltern beim Fußball sehe, denke ich, diese beiden hatten schon drei Kinder, drei Kleinkinder und haben dann noch ein viertes bekommen. Das ist wirklich
Ja.
eine absolute Mammutleistung. Und dann, wenn ich die Geschichte mit euch dreien höre, ich meine, Zwillinge hat man ja tatsächlich auch im Fußball dann doch immer mal wieder, aber ihr wart doch wahrscheinlich in jedem Verein, in dem ihr gespielt habt, so eine kleine Sensation, oder? Wie habt ihr das als Kinder oder dann auch als Heranwachsende wahrgenommen? Ich könnte mir vorstellen, das ändert sich ja vielleicht auch ein bisschen, wie man das selber findet.
Ja, wenn ich zurückdenke, dann war es irgendwie in Island kein großes Ding. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass da einfach generell mehr Zwillinge und Drillinge gibt. Aber irgendwie hat sich das da nie so besonders angefühlt. Und dann kamen wir eben nach Deutschland und unser erster Verein war dann Limburg. Und ja, da war es direkt irgendwie was ganz Besonderes. Wir waren da auch die ersten Drillinge, die irgendwie im Verein gespielt hatten. Und ja, dann auch mit jeder Station, die danach kam, war schon immer was ganz Besonderes. Deswegen gab es auch mehrere irgendwie Zeitungsartikel oder so darüber. Und erst dann eigentlich haben die in Island gemerkt, dass es doch was Besonderes ist. Und dann wurde sogar in Island über uns berichtet, als wir dann irgendwie zum ersten FFC Frankfurt gewechselt sind. Aber ich habe das Gefühl, dass die erst, als wir hier waren und in Deutschland war das ja dann etwas Besonderes und dann haben die gemerkt, ah, okay, das ist doch nicht so normal. Also das habe ich dann aber alles erst so im Nachhinein gemerkt.
Ein Exportschlager sozusagen.
Ja, könnte man sagen, ja.
Island ist ja schon ein spannendes Fußballland und auch so ein bisschen ein unterschätztes. Also die Frauen haben es gerade auch den Deutschen in der Vergangenheit schon immer mal richtig schwer gemacht. Und viele isländische Nationalspielerinnen spielen für Vereine in Europa. Jetzt gibt es in Deutschland ja alle Jahre wieder Diskussionen um den Stellenwert vom Fußball der Frauen im Vergleich zum Fußball der Männer und wer was einspielt und wer was bekommen soll und was wie interessant ist. Wie ist denn der Blick auf den Fußball und eben auch auf die Unterschiede womöglich zwischen Männerfußball und Frauenfußball in Island? Ist das da auch so ein großes Thema?
Nee, also Island ist generell einfach weiter, was Gleichberechtigung und Equal Pay und sowas angeht. Vor ein paar Jahren haben die ja schon eingeführt, dass die Frauen in der Nationalmannschaft genauso viel Geld bekommen wie die Männer. Und die sind da generell einfach weiter. Ja, trotzdem muss man sagen, ich glaube nicht, dass genauso viele Leute zugucken kommen bei den Frauenspielen wie bei den Männerspielen. Also da ist natürlich schon noch ein Unterschied. Aber ich glaube, da ist man trotzdem ein bisschen weiter als hier in Deutschland. Ja, irgendwie, Es ist, das Thema frustriert mich. Ich habe das Gefühl, man muss ständig dafür kämpfen, dass der Fußball der Frauen da eben einen größeren Stellenwert bekommt und für Sachen oder Rechte kämpfen muss, die für mich eigentlich selbstverständlich sind. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich seit Jahren da im Hintergrund so ein bisschen am Kämpfen bin. Ich blicke schon positiv nach vorne, weil man merkt, dass sich was tut. Man sieht so kleinere Veränderungen, aber ich finde, wir sind noch lange nicht da, wo wir sein müssten. Und ja, deswegen ein bisschen undankbare Aufgabe, wenn man da tätig ist und sich versucht, da für Sachen einzusetzen.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Wir haben uns ja auch an unterschiedlichen Stellen über dieses Thema schon ausgetauscht. Was ich jetzt in Vorbereitung auf den Podcast mir auch noch mal ein bisschen intensiver angeschaut habe, ist so dieses Thema: Natürlich ist die Haltung und sind Rollenbilder in der Gesellschaft dann auch, ich sag mal, Maßstab dafür, wie es letztlich in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen ist. Und dazu gehört nun mal der Fußball. Und was ich ganz spannend finde, Island hat ja etwas über 400.000 EinwohnerInnen, ist natürlich auch dann also ein kleineres Land, aber das bedeutet ja nicht, dass Dinge irgendwie zwingend einfacher oder schwieriger sein müssen, sondern man muss es halt also letztlich auch wollen. Und es gibt den sogenannten Global Gender Gap Report, der also jährlich drauf schaut, welches Land die Kluft zwischen den binären Geschlechtern, also Mann und Frau, eben am kleinsten hält. Und da ist Island seit 16 Jahren auf Platz 1. So, und hat das Gap zu 90% geschlossen. Ist das in deiner Wahrnehmung so, weil du schon auch an verschiedenen Stellen schon betont hast, dass das Island insgesamt weiter ist mit Gleichberechtigung, jetzt gerade eben ja auch? Also ist das letztlich eine Folge davon, vielleicht ist die Frage sehr rhetorisch, aber dass der Fußball ist dann eben tatsächlich nur ein Beispiel davon, wie man es macht, und dann macht es Island halt besser als Deutschland.
Ja, das, ich glaube schon, dass man das sagen könnte oder behaupten könnte. Fußball ist eben einfach nur ein Beispiel von vielen. Ich glaube, in Island hat man sich schon mehrere Bereiche angeschaut und hat das versucht, überall anzugleichen. Es gab ja, ich weiß nicht mehr, wann das war, es gab ja diesen Frauenstreik vor paar Jahrzehnten, wo alle Frauen in Island für einen Tag die Arbeit niedergelegt haben und haben damit so symbolisch gezeigt, dass einfach in einem Land nichts funktioniert, wenn die Frauen nicht arbeiten gehen oder wenn sie halt eben, sei es zu Hause oder eben auch der Arbeit, ihren Aufgaben nicht nachgehen. Und prägt die IsländerInnen sehr stark und wir wissen einfach, okay, die Gesellschaft dort funktioniert nicht ohne die Frauen und deswegen müssen die eben auch ihre oder die Rechte von denen müssen gestärkt werden, die müssen glücklich sein, ohne die funktioniert die Gesellschaft nicht. Und so hat es irgendwie angefangen und das überträgt sich dann in mehrere Bereiche. Ja, und ich glaube, der Fußball ist eben nur einer davon. Und es ist ja nicht nur ein Hobby, sondern das ist ein Beruf. Und deswegen wird darauf geguckt, dass eben Fußballerinnen genauso gut behandelt werden wie Fußballer.
Ja, es war tatsächlich im Oktober 1975 der Streik, also jährt sich dann nächsten Monat zum 50.
Ach,
Mal.
stimmt.
Genau, großes Jubiläum dann. Bevor wir dann gleich mal rüber wandern zum Fußball hier in Deutschland, wo du ihn ja jetzt auch schon seit, na, nicht ganz, aber Richtung 20 Jahre spielst. Hast du, als du aus Island nach Deutschland gekommen bist als Teenie, Unterschiede wahrgenommen in dem, wie Fußball so strukturell ist? Also wie hast du als Kind und als Teenagerin in Island Fußball spielen können, und wie war das dann hier in Deutschland beispielsweise vielleicht auch erstmal überhaupt einen Verein zu finden?
Ja, in Island hat irgendwie jede kleine Stadt einen eigenen Verein und auch eine eigene Frauenabteilung und Mädelsabteilung. Also es gab überall in jeder kleinen Stadt Möglichkeiten auch für Mädels Fußball zu spielen. Und Für mich war dann sehr überraschend, als ich nach Deutschland kam, dass sehr viele Mädels in Jungsmannschaften gespielt haben. Das gab es einfach nicht in Island. Das heißt, da war irgendwie schon der Frauen- und Mädchenbereich schon länger etabliert. Und es war einfach möglich, auf einem hohen Niveau bei den Mädels zu spielen, auch wenn man irgendwie auf dem Land gewohnt hat. Hier, ja, wir sind nach Deutschland gezogen, ein bisschen ohne Plan, ehrlich gesagt. Und wir konnten auch alle kein Deutsch und meine Eltern hatten auch noch nicht entschieden, was die beruflich machen. Und es war alles einfach so sehr spontan und chaotisch. Aber mein Vater wusste, okay, eine Priorität ist für die Mädels, einen Fußballverein zu finden. Und eigentlich müsste ich mich mal länger mit ihm unterhalten, weil ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Ich glaube, der hat einfach selber identifiziert, welche Vereine in der Gegend sind da irgendwie stark und wie kommt er an Kontaktadressen und wen kann er anrufen und wer kann überhaupt Englisch, weil er konnte kein Deutsch. Und so sind wir dann irgendwie in Limburg gelandet als zum allerersten Mal. Das hat aber nicht auf Anhieb geklappt, sondern es gab, glaube ich, ein paar Monate, wo wir Probetrainings gemacht haben bei verschiedenen Vereinen, auch teilweise sehr, sehr kleine Vereine, die nicht so hoch gespielt haben. Und ja, es hat einfach sehr viel. Ja, mein Papa musste sich sehr viel dafür einsetzen, dass er für uns was findet. Es gab ja auch kein Management oder irgendwie, wir wurden auch nicht gescoutet oder so, sondern das lag an ihm, für uns etwas zu finden.
Ja, also ich habe das ja eingangs schon gesagt, ich habe eine große Bewunderung für deine Eltern, also auch vier Kinder und alles einzupacken und zu sagen, wir sind dann mal weg. Nicht schlecht, Grüße an dieser Stelle.
Richtig aus.
Und wir haben es gesagt, du bist Kapitänin, mittlerweile eben Kapitänin von Mainz 05. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, als wir das erste Mal gesprochen haben, dass du auch gesagt hast, das ist für dich natürlich, es gibt quasi so zwei Dinge, die jetzt im Fußball mit dem Bekanntwerden der Kooperation eine Bedeutung haben, nämlich zum einen den Aufstieg in die zweite Liga mitzumachen als Spielerin und zum anderen im Idealfall deine Teamkollegin dann als Kapitänin auf dem Feld anzuführen. Und schwupps, 3 Jahre und ein bisschen später ist es tatsächlich passiert. Also die Timeline vielleicht für die Leute, die sie nicht kennen. Im Mai 2021 ist die Kooperation bekannt gegeben worden. Die Saison 21/22 habt ihr dann noch unter dem Dach von Schott gespielt, aber es gab eben schon erste ja, Berührungen und Unterstützung. Die Saison drauf war dann die erste als Mainz 05 Spielerin. Da seid ihr schon tatsächlich Erste geworden in der Regionalliga Südwest. Aber es gibt, wie ja auch in den Regionalligen bei den Männern, diese unsägliche Aufstiegsrelegation. Ne? Also von den 5 Regionalligen steigt nur eine, nämlich die Süd, direkt auf und die beiden anderen müssen nochmal in 2 Aufstiegsspielen gegeneinander antreten. Da habt ihr dann gegen Bochum den Kürzeren gezogen und Bochum ist aufgestiegen und ihr seid in der Liga verblieben und habt euch dann aber gedacht, dann machen wir es halt einfach nochmal und habt wirklich, das ist ja nicht selbstverständlich, also in den Regionalligen sind ja teilweise schon die Kräfteverhältnisse. Zumindest, ich sag mal, bei den ersten, also bei den 3 Teams, die irgendwie um den ersten Platz spielen können und dann bei denen, die eher sich am unteren Ende befinden, jeweils jetzt nicht so weit voneinander weg. Natürlich habt ihr dann davon profitiert, dass ihr jetzt den Männerlizenzverein im Rücken habt, aber trotzdem muss man das ja auch auf dem Feld erstmal umsetzen und ihr seid also wieder Erste geworden, habt auch wieder das Double geholt aus Meisterinnenschaft und Pokal und weil in der letzten Saison alle Meisterinnen aufgestiegen sind, was wiederum zusammenhängt mit der Aufstockung der ersten Bundesliga, also dass mehr Vereine aufgestiegen sind aus der zweiten in die ersten und dadurch dann eben alle fünf Meisterinnen einmalig aufgestiegen sind. Wusstet ihr dann diesmal auch mit dem Gewinn der Meisterinnenschaft, ihr habt die zweite Liga sicher? Was war das für ein Gefühl? Lange Vorrede, kurze Frage.
Ja, es war einfach sehr, sehr schön. Das war ein Traum. Du hast es ja angesprochen. Ich finde es schön, dass es sogar dokumentiert ist. Vor 3 Jahren habe ich gesagt, dass das der Traum ist und jetzt ist er endlich in Erfüllung gegangen. Hat zwar 2 Anläufe gebraucht, aber ist trotzdem nicht weniger schön. Ja, es wäre schöner gewesen, wenn wir Saarbrücken gewonnen hätten in der letzten Saison. Wir haben ja dann die Meisterschaft geholt nach einem Unentschieden. Aber es war trotzdem einfach fast eine perfekte Saison für die Mannschaft. Und ja, mit über 100 geschossenen Toren und nur 4 Gegentoren, das war einfach, es lief richtig, richtig gut. Und man hatte das Gefühl, dass wir uns ja einfach als Mannschaft gefunden haben. Und das verdient haben, auch hochzugehen.
Du hast es mit den Toren angesprochen. Das war wirklich also absolut wild. 115 zu 4 Tore ist natürlich hat noch eine besondere Note als 0,5, also als Mainzer Verein eine Tordifferenz von 111 zu haben. Also da wird es dann hinten raus auch noch närrisch. Saarbrücken war das eine Team, was ihr nicht schlagen konntet, weder im Hin- noch im Rückspiel. Dann gab es kurz vor Schluss noch ein Spiel, was von den Gegnerinnen kurzfristig abgesagt wurde, sodass man ein bisschen länger noch theoretisch hätte eingefangen werden können. Aber durch diese krasse Tordifferenz war es dann schon relativ unwahrscheinlich. Du hast nicht, also du hast in den beiden Saisons auch Teile verletzt aussetzen müssen. Wie schwierig ist das dann gerade in der Rolle als Kapitänin? Und dann war es ja in der letzten Saison auch noch so, dass Ebru Uzuneh, die dann als Kapitänin auflaufen sollte, wenn du eben nicht spielen kannst, sich auch noch verletzt hat. Wie sitzt man da zusammen draußen und beobachtet die Mädels, wenn man sie nicht unterstützen kann?
Das ist dann natürlich eine ganz andere Aufgabe und die habe ich angenommen, aber es war extrem schwierig für den Kopf. Und da haben wir das Glück, dass wir eine Mentaltrainerin haben bei uns im Team, mit der ich mich dann auch ein paar Mal unterhalten musste, weil ich einfach auch mit dieser, ja, es ist eine Sache, wenn man komplett raus ist und man guckt nur noch als Zuschauerin zu, dann gibt es aber diese Phase, wo man ja am sich reinkämpfen ist, wieder in die Mannschaft. Und die ist auch einfach extrem anstrengend für den Kopf, weil man will wieder genau das machen, was man vor der Verletzung konnte, aber irgendwie macht der Körper nicht so ganz mit und dann ist Frustration da und dann stellt man Ansprüche an sich selbst, denen man irgendwie nicht gerecht werden kann. Dann kommt die Phase, wo man so langsam Spielminuten sammelt und eigentlich würde man aber gerne von Anfang an spielen. Und ja, es war sehr anstrengend für den Kopf. Und eigentlich ist Fußball ja mein Ausgleich, beziehungsweise mein mentaler Ausgleich von meinem anderen Alltag.
Über
Das
den sprechen wir
Jude,
auch gleich
ja.
noch.
Und normalerweise ist es so, wenn ich auf den Fußballplatz komme, dann kann ich meinen Kopf komplett ausschalten. Und das ist einfach eine Zeit für mich, wo ich nicht an Lernen oder an die Arbeit denke. Und das hatte ich dann irgendwie nicht mehr. Und es war wirklich sehr anstrengend. Umso glücklicher und stolzer war ich dann, als ich da 2 beziehungsweise eigentlich 3 Mal mein Comeback gemacht habe nach ja, doch 4 Verletzungen innerhalb von 2 Jahren. Also es war schon eine anstrengende Zeit.
Die Mentaltrainerin kann man an der Stelle auch mal namentlich erwähnen, ist Sandra Kerger. Die arbeitet jetzt die dritte Saison mit euch, richtig?
Ja.
Genau. Sieht man aber auch mal wieder, finde ich schön, wie du das erzählst, was das für eine wichtige Rolle spielt, eben jemanden zu haben, der das auf die Art begleitet. Finde ich ja auch eine ganz spannende Entwicklung, dass so wie in den Nachwuchsleistungszentren für die Jugendfußballer, Mentaltrainer oder PsychologInnen eben dabei sind, ganz selbstverständlich, dass bei den Frauen auch immer mehr der Fall ist. Die einzigen, die sich irgendwie leisten zu sagen, braucht man nicht, sind die meisten der männlichen Profis oder beziehungsweise also dann halt eben die Vereine, die es bei den männlichen Profis nicht machen. Naja, das lassen wir einfach mal so stehen. Du hast es gerade schon angesprochen. Natürlich als jetzt auch Zweitligistin, ist der Fußball nicht so auskömmlich, dass du sagen könntest, das war's für mich, sondern du hast eben einen, also Haupt- oder Brotjob, wobei Brotjob klingt immer so, als würde man es nur fürs Geld machen. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Dann würde man sich vielleicht etwas weniger Komplexes aussuchen als das, was du gemacht hast, weil wir nehmen auf in der Woche vor der Ausstrahlung. Und haben jetzt festgestellt, es dauert noch knapp 3 Wochen, also bei der Ausstrahlung dann noch knapp 2 Wochen bis zu deiner abschließenden mündlichen Prüfung, nach der du dich hoffentlich Volljuristin nennen darfst. Ich habe geschaut, als wir das letzte Mal gesprochen haben, war es so ein halbes Jahr her, dass du das erste Staatsexamen abgelegt hattest, glaube ich, ne, im Oktober 2020, wenn ich mich nicht ganz falsch
Das
erinnere.
haut hin, ja.
Genau. Ich sag mal so, es gibt weniger Zeit, Kraft und Gehirnschmalz aufwendige Berufswege, vor allen Dingen, wenn man halt 2 Dinge nebeneinander macht. Wie genau hast du denn, also sowohl im Studium als eben jetzt auch in dieser ganzen Referendariatsphase, das gewuppt?
Ja, du hast es schön zusammengefasst. Ich hätte mir im Nachhinein vielleicht etwas Leichteres aussuchen können. Aber es stand halt einfach schon sehr lange klar, dass ich Jura studieren möchte. Den Wunsch habe ich schon als kleines Mädchen irgendwie entwickelt und das hat mich dann auch nie losgelassen.
Kann ich nachfragen, wie, also weil dass jemand wirklich als kleines Mädchen auf die Frage, was willst du werden, Juristin, sagt es, glaube ich, nicht so häufig. Wie, was hat dich dafür begeistert?
Also es ist ja fast peinlich, aber es gibt einen Film, der heißt Legally Blonde mit Reese Witherspoon.
Natürlich, the one and only. Ist überhaupt
So
nicht
hat
peinlich.
ja, aber so hat es quasi angefangen,
Okay.
so einfach als kindlicher Wunsch. Ja, dann habe ich aber auch einfach immer wieder aus meinem Umfeld irgendwie gesagt bekommen, ja, weil ich so gerne diskutiert habe und immer meinen Senf zu allem geben musste. Ja, dass es doch ganz gut zu mir passen würde. Und so hat sich dieser Wunsch dann auch weiterentwickelt und gefestigt.
Spannend.
Ja, aber das verlangt natürlich sehr viel ab und man muss sehr diszipliniert und sehr organisiert sein. Ich habe 2014 angefangen zu studieren und habe in dem Herbst dann auch angefangen, nebenbei zu arbeiten und habe mein komplettes Studium auch 20 Stunden, sogar die letzten 2 Jahre 24 Stunden die Woche nebenbei gearbeitet, dann auch Fußball gespielt und ja, Vollzeit Jura studiert. Ist ein bisschen wahnsinnig, wenn man so zurückblickt, aber ich wollte halt nichts weglassen, beziehungsweise ich hätte den Nebenjob, den Teilzeitjob, den ich hatte, den hätte ich wahrscheinlich weggelassen, wenn er Fußball genug gezahlt hätte. Aber ich wollte halt Jura studieren, ich wollte Fußball spielen und um mir das beides leisten zu können, musste ich eben nebenbei arbeiten. Aber ja, das hat Schweiß, Blut und Tränen gekostet. Man muss auch auf sehr viel verzichten. Das muss man ja schon wegen dem Fußball, aber auch einfach, wenn ich Prüfungsphasen hatte oder eben für das Staatsexamen gelernt habe, dann habe ich wirklich auf alles Soziales verzichtet, habe auf viele Familienfeiern verzichten müssen. Ich habe die Verlobungsfeier von meinem Bruder und meiner Schwägerin verpasst wegen dem Fußball. Also es gibt schon sehr viele Opfer, die man erbringen muss und dazu muss man dann auch bereit sein. Aber ich blicke zurück und ich hätte das nicht anders machen wollen. Ich hätte nichts davon weglassen wollen und bin doch ganz glücklich über den Weg, den ich letztendlich gegangen bin.
Ich finde, also das war für mich auch ein so ein Punkt, dass ich vor jetzt der neuen Saison auch mit dem Podcast so dachte, ich würde eigentlich gerne mit mehr Spielerinnen auch mal sprechen und eben nicht nur mit Spielerinnen, die in den Top-Clubs der ersten Liga sind, wo sich ja jetzt gewisse Dinge schon auf eine Art gefestigt haben, sondern es wird halt im Fußball der Frauen sehr viel für mein Befinden über die Protagonistinnen gesprochen und sie kommen gar nicht so oft selbst zu Wort und das ist eigentlich immer falsch. Und ich finde einen Punkt, den du gerade gesagt hast, total wichtig, weil in meiner Erfahrung, wenn ich mit Spielerinnen spreche, ist es eigentlich oft so, dass die sagen, wir wollen ja nicht nur Fußball. Also viele Spielerinnen, die sagen, sie möchten auch einen guten anderen Job haben, von dem sie wissen, dass sie den dann nach dem Fußball machen können. Trotzdem ist ja so ein bisschen die Frage, wann muss man was machen? Und eine Sache, die du jetzt gerade gesagt hast, finde ich halt schon auch wichtig. Es ist ja nicht so, dass du Fußball gespielt hast als eben das, was aktuell dein Job ist und studiert hast, um also vorzusorgen für die Zeit nach dem Fußball, sondern das, was eigentlich, finde ich, einem so ein bisschen, also den Deckel vom Kopf bläst, ist ja dann die Tatsache, dass man eigentlich noch einen dritten Job hat, weil man muss sich das Ganze ja dann eben auch noch finanzieren, weil beim Fußball eben unterhalb, ich sag mal so, der ersten Hälfte der ersten Liga nicht genug reinkommt, dass man davon leben kann. Und wenn man studiert, verdient man natürlich erstmal auch nichts. Wie sehr hadert man dann vielleicht auch in Phasen, in denen das mal besonders wehtut, dass man Dinge verpasst, die einem vielleicht auch wichtig gewesen wären, mit diesen Strukturen?
Das ist eine gute Beobachtung, und gute, ja, Zusammenfassung. Es gab schon mehrere Momente in meinem Leben, wo ich dachte, so, ist das wirklich das Wichtige und muss es so schwierig sein oder muss es so irgendwie, man kommt auch nie zur Ruhe. Also wenn ich nicht am Arbeiten war, dann habe ich Fußball gespielt und wenn ich nicht Fußball gespielt habe, habe ich gelernt. Und habe auch einfach seit Jahren nie richtig Urlaub gemacht, weil wenn Fußballpause ist, dann schreibt man eine Hausarbeit und wenn man keine Hausarbeit schreibt, muss man die Stunden wieder arbeiten, die man weniger gearbeitet hat. Und irgendwie, wenn man zurückblickt, ist das ein einziger Wahnsinn, den ich aber gerne gemacht habe. Aber natürlich denkt man sich so, es wäre doch schön, wenn man die Möglichkeit gehabt hätte, den Fußball als wirklich mein Nebenjob und dann hätte ich mich nur auf zwei Sachen konzentrieren können statt drei. Und ich hatte wirklich oft das Gefühl, wenn ich jetzt nur Fußball gespielt hätte, wäre ich vielleicht besser und fitter und hätte vielleicht höher spielen können. Wenn ich mich nur auf das Studium konzentriert hätte, wären meine Noten eventuell besser. Ich hätte eventuell früher meinen Abschluss machen können. Und ja, dann muss man sich immer wieder mit dieser Entscheidung abfinden. Nein, ich möchte aber nichts davon weglassen. Und dann nehme ich eben in Kauf, dass ich nie bei 100% bin bei den einzelnen Sachen, sondern vielleicht nur bei 70 oder 80. Und das ist ein bisschen schade.
Ja, auf jeden Fall. Und gleichzeitig, also in meiner Beobachtung ist es so, dass es auch gar nicht so einfach ist, diese Themen anzusprechen als Spielerin, weil es schon auch so ein bisschen so eine Haltung gibt, dass sich Dinge ja aber schon verbessert haben im Vergleich zu von vor 10, 20 Jahren und dass man es jetzt quasi auch mal nicht überpacen soll. Ist das so ein Thema, dass man auch so sehr wohl überlegt, was sage ich und was sage ich vielleicht auch lieber nicht?
Ja, schon. Ich glaube auch, dass es schwierig ist, da irgendwas im Verein zu ändern, wenn man da gerade unter Vertrag spielt. Vielleicht klappt das besser oder es hat Vor- und Nachteile. Ich glaube, man könnte da ein bisschen mehr fordern und ein bisschen lauter sein und unangenehmer sein, wenn man nicht mehr irgendwo unter Vertrag spielt. Ich glaube aber auch, dass man natürlich, wenn man dort spielt, den Vorteil hat, dass man den Zugang zu den Verantwortlichen hat und Gespräche suchen kann. Ja, natürlich. Du sagst, es hat sich schon was verbessert in den letzten 10 Jahren, auf jeden Fall. Aber wir sind halt nicht da, wo wir sein könnten. Ich finde es schade, dass man ja in der zweiten Bundesliga immer noch einen Nebenjob haben muss. Und das ist ja nicht nur Kritik an die einzelnen Vereine, sondern einfach an die Strukturen und an ja, die Investoren und an die Medienhäuser oder an Sponsor. Also es ist einfach, es ist ein Strukturproblem und das ist noch nicht gelöst. Ja.
Ja, das Strukturelle finde ich ist genau das Thema. Ich habe es gesagt, wir nehmen in der Vorwoche der Veröffentlichung auf. Das bedeutet, es ist jetzt gerade die Meldung oder sagen wir mal so, es sind in den letzten 24 Stunden zwei sehr unterschiedliche Meldungen veröffentlicht worden, finde ich. Zum einen ist die Meldung veröffentlicht worden, dass der DFB und die Vereine der ersten Bundesliga der Frauen enger zusammenarbeiten wollen. Es gibt ja, ach Gott, ich glaube, seit Ende 2022 wird im Hintergrund an diesem Wachstums- und Professionalisierungsplan gearbeitet und jetzt soll es also da strukturelle Veränderungen geben zur engeren Zusammenarbeit eben der Vereine und des Verbandes. Und wenn man das so sieht, denkt man sich natürlich auf der einen Seite, ja, schön, und es soll also auch einen Ligaverband geben, es bewegt sich also mal was. Auf der anderen Seite kam aus England die Meldung, dass in der ersten und zweiten Liga ein Mindestgehalt eingeführt werden soll bei den Frauen. Und dann finde ich, der größte Unterschied zwischen den beiden Meldungen ist jetzt noch nicht mal die Frage mit Mindestgehalt, ja, nein, weil womöglich ist das in diesem Wachstums- und Professionalisierungsplan ja auch dann mit gedacht. Aber wir sprechen dann halt in Deutschland wieder ausschließlich von der ersten Liga, was in anderen Ländern so nicht ist und was ja auch im Fußball der Männer so nicht ist. Also da hat man einen Ligaverband mit der DFL, wo eben die erste und die zweite Liga drin sind. Die zweite Liga im Fußball der Frauen ist in Deutschland schon so ein bisschen unter ferner liefen in der Wahrnehmung, oder?
Ja, also ich wusste nichts von diesen zwei Pressemeldungen oder Mitteilungen. Ich bin gerade so in meinem Lernloch, dass ich nichts anderes mitkriege.
Musst du ja auch nicht. Es reicht ja, wenn ich es mitgekriegt habe.
Ja, aber ich find's sehr interessant. Es sind sehr unterschiedliche Ansätze auf jeden Fall. Und so, als du es gerade erzählt hast, ja, ich finde schon, die zweite Liga ist so ein bisschen wie der irgendwie der kleine, die kleine Schwester, die nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt. Und das ist, manchmal habe ich das Gefühl, das ist nicht ganz zu Ende gedacht, weil wenn es wirklich dann nur denen zugutekommt, die in der ersten Liga spielen momentan, in einem Jahr wird sich das nochmal ändern und es gibt Auf- und Absteiger und dann ist es wieder sehr unfair, der Anfangsmoment von den Mannschaften. Also die dann hochgehen, haben ja dann nicht dieselben Strukturen wie die gerade oben gespielt haben. Und das ist, ja, es ist dann schwierig, sich oben zu etablieren.
Ja, also ich finde es persönlich wirklich komplett wild, dass man sich hier die ganze Zeit nur auf die erste Liga kapriziert und die zweite da komplett außen vor lässt. Es ergibt aus meiner Sicht absolut überhaupt keinen Sinn. Ich verstehe es
Ja,
einfach nicht.
der Unterschied ist dann auch, wird immer größer und das
Genau.
Gefälle. Und dann ist es halt noch schwieriger für Vereine, da mitzuhalten.
Und man hat sowieso schon ein Gefälle innerhalb der ersten Liga, also mindestens eine Sollbruchstelle, wenn nicht sogar zwei. Und dann ist noch mal eine Bruchstelle zur zweiten Liga. Wird natürlich spannend, also wie sich das auch die nächsten Jahre entwickelt, weil ja nun die Lizenzvereine der Männer immer mehr auch in der zweiten Liga sich tummeln. Und also nicht nur Mainz 05, sondern beispielsweise der VfB Stuttgart ist ja jetzt auch aufgestiegen in die zweite Liga, wie sich die zweite Liga da weiterentwickeln wird. Aber also insgesamt muss man sagen, ist es konzeptuell einfach eine Schwachstelle, dass man die zweite Liga da nicht mitplant.
Ja, absolut.
Du planst die zweite Liga aber noch mit, haben wir schon gehört. Und du hast aber, also wenn man jetzt deine Jobsituation sich in Sachen Jura anschaut, ein bisschen überlegen müssen, ob du weiter spielst, nicht weil es an der Lust gemangelt hätte, sondern tatsächlich aufgrund der Themen, die wir schon skizziert haben, mit deinen beruflichen Anforderungen. Und tatsächlich hast du in den letzten Monaten zusätzlich zu allem auch noch ein sehr hohes Reiseaufkommen gehabt. Magst du dazu vielleicht ein bisschen was erzählen? Wo hast du dich rumgetrieben und warum?
Ja, das war meine letzte Station im Referendariat, also meine Wahlstation. Und die habe ich in der Rechtsabteilung beim Auswärtigen Amt in der Zentrale in Berlin gemacht. Das war so ein kleiner Traum von mir, den ich mir auch noch erfüllen wollte im Referendariat, genauso wie letztes Jahr, als ich in Brüssel war bei der Europäischen Kommission. Das waren so zwei Sachen, die ich unbedingt machen wollte. Und dann bin ich tatsächlich zwischen Berlin und Mainz gependelt, jetzt zwischen Juni und August. Das war auch, hat sehr viel Organisation abverlangt, auch entgegenkommen von einem Verein. Das war am Anfang so ein bisschen unklar, ob ich wirklich jede Trainingseinheit da sein muss oder ob ich ein, zwei irgendwie in der Woche weglassen kann. Ich bin ja nicht jeden Tag hin und her gependelt, das wäre gar nicht, das hätte nicht funktioniert.
Vor allen Dingen nicht mit der hiesigen Transportgesellschaft auf der Schiene.
Ja, ich muss aber dazu sagen, das hat sehr gut geklappt. Okay. Also ich bin immer sonntags quasi nach den Spielen mit dem ICE-Schnellzug von Frankfurt nach Berlin gefahren, habe dann Montag, Dienstag und den halben Mittwoch im Büro verbracht in Berlin und bin dann quasi direkt aus dem Büro zum Bahnhof gefahren in Berlin, wieder zurückgefahren nach Frankfurt. Dann, damit das alles irgendwie hinhaut mit dem Training abends, habe ich mich meistens von irgendeinem Familienmitglied abholen lassen, damit ich schnell meine Sachen ablassen konnte, mich umziehen konnte. Und dann stand ich abends dann auf dem Platz im Training. Ich habe dann quasi Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag Training gehabt, Sonntag Spiel und dann ging der Wahnsinn wieder los. Zwischendrin gab es so ein, zwei Wochen, wo ich komplett in Berlin war, weil wir da Trainingspause hatten. Dann waren wir auch im Trainingslager. Da habe ich zum Glück Urlaub bekommen. Also es war sehr, sehr viel hin und her und pendeln. Und ja, aber es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Die Zeit in Berlin hat mir sehr gut gefallen. Die Arbeit dort, meine Kollegen. Also es war eine schöne Zeit und wollte aber auch den Fußball nicht missen und deswegen bin ich froh, dass es so funktioniert hat.
Ja, allerdings, wie hast du das dann, wenn du in Berlin warst, gemacht mit dem Sport? Weil irgendwie musst du dich ja wahrscheinlich dann, wenn du nicht mittrainieren kannst, schon auch fit halten oder irgendwie auf Level bringen, ne?
Ja, also ich habe quasi immer nur das Montagtraining verpasst und da hatte ich einen Trainingsplan von unserem Athletiktrainer. Und da musste ich dann auch immer das Training absolvieren und ihm Nachweise schicken, dass ich das auch gemacht habe. Und wenn ich mal irgendwie ein Spiel oder, wobei Spiel habe ich, glaube ich, keins verpasst. Aber jedes Mal, wenn irgendwas anstand, was ich verpasst habe, ich glaube, es war einmal so ein Samstagstraining noch, da hatte ich dann einen eigenen Trainingsplan für den Tag.
Was haben deine Kolleginnen da in Berlin gesagt, wenn du mittwochs gesagt hast, ich muss jetzt gehen, ich spiele hier zweite Bundesliga, tschö?
Ich muss sagen, am Anfang habe ich das nicht so laut gesagt oder so breit alle darüber informiert. Ja, ich finde es fast manchmal unangenehm, irgendwie zu sagen.
Echt, wieso?
Ich weiß nicht so. Manchmal, ich weiß nicht, ob es dann, weil ich diese Aufmerksamkeit nicht möchte oder ob es, ja, muss ich irgendwie nochmal reflektieren, aber manchmal will ich dann nicht alles sagen, was ich gerade mache, weil ich dann das Gefühl habe, Leute denken, ich bin irgendwie wahnsinnig.
Dafür sprechen wir heute einfach über alles. Es gibt kein Zurück.
Ja, deswegen habe ich zweimal überlegt, ob ich heute. Nein, Spaß. Nee, ich habe das, also wenn Leute gefragt haben, habe ich das natürlich gesagt, aber es hat deswegen auch gebraucht oder gedauert, bis alle Bescheid wussten aus meiner Abteilung oder aus meinem Referat. Und es war ziemlich witzig, weil der Referatsleiter hat es dann erst so 2 Monate später so richtig erfahren. Wir hatten einmal die Woche so eine große Runde, so ein Meeting, und da habe ich dann, und das war mittwochs, und da habe ich dann so mitgeteilt, ja, das und das steht heute bei mir an, und dann fahre ich ja heute Nachmittag wieder nach Mainz wegen dem Fußball. Und dann guckt der Referatsleiter mich einfach nur an und meinte, wie wegen dem Fußball? Und da war ich wirklich schon, ich glaube, 2 Monate da, und ich war die ganze Zeit am Pendeln. Und ja, dann habe ich das nochmal erklärt, und er war wirklich sehr, sehr begeistert, und verfolgt jetzt auch immer die Spiele im Internet, und ja, hatte dann auch mich irgendwie gegoogelt und kam nochmal auf mich zu und meinte, er ist ja sehr beeindruckt von mir, dass ich das alles unter einen Hut bekomme. Also es war schon witzig. Die haben das alle sehr, sehr positiv aufgenommen, und wir spielen ja jetzt am Wochenende in Berlin gegen Viktoria Berlin, und da wollten auch ein paar von meinen Arbeitskollegen vielleicht auch zugucken kommen.
Ah, das ist ja natürlich cool, stimmt. Da bist du ja dann dort vor Ort, wie passend.
Genau.
Auch eine Aufsteigerin, Viktoria Berlin. Was ich ja schon cool finde, wenn man sich jetzt Lebensläufe wie deinen anschaut, ist, dass Menschen, und also ich finde es ganz wichtig, dann nicht immer nur von Mädchen zu sprechen, sondern das können Mädchen genauso wie Jungs sein, dass es eine ganz andere Form von Vorbildern gibt im Fußball. Also das, was viele von euch Spielerinnen verkörpern, ist einfach eine komplett andere Nummer als viele von den Jungs, von den Männern, die eben Profifußballer sind und bums, fertig. Aus. Ist das eine Rolle, die dir bewusst ist, die du auch gerne annimmst?
Die war mir früher nicht bewusst, aber so in den letzten Jahren ist die mir schon bewusst geworden. Und ich versuche mich auch immer so dann, oder wenn ich irgendwo bin, gerade irgendwelche öffentliche Auftritte, dann ist es mir natürlich sehr, sehr bewusst. Aber auch so im Alltag, ja, ich sage nicht, dass es immer da ist, aber ich weiß, dass ich eine gewisse Vorbildfunktion habe, und ja, nimmt die Aufgabe und diese Rolle sehr, sehr gerne an. Ich freue mich darüber, wenn ich Leute inspirieren kann, wenn ich junge Mädels oder Jungs irgendwie inspirieren kann. Nicht nur wegen, mit dem Fußballerischen, sondern eben auch, dass man, wenn man möchte, auch den Traumjob machen kann oder den Traumstudiengang machen kann. Das habe ich auch dann gemerkt in den letzten Jahren, wenn in der Mannschaft vielleicht welche frisch aus dem Abitur kamen und überlegt haben, was sie machen wollen oder was sie werden wollen, habe ich auch gerne mit denen gesprochen. Jetzt hat auch eine angefangen, letztes Jahr Jura zu studieren. ja, ich sage ja nicht, es ist absolut nicht wegen mir, aber ich freue mich trotzdem. Ich hatte dann ein, zwei Gespräche mit ihr, und man kann dann so ein paar Sachen mit auf den Weg geben und ein paar Tipps geben. Und ja, ich finde die Rolle schön und ich nehme sie gerne an.
Ja, ihr habt eine wirklich sehr gemischte, ein sehr gemischtes Team. Also ihr habt sowohl sehr junge Spielerinnen, habt Spielerinnen, die wirklich schon eine ganze Weile dabei sind, auch schon eben da waren vor der Kooperation. Natürlich ist das Team in den letzten Saisons auch klug verstärkt worden, finde ich, durch Spielerinnen, die eben schon Erfahrungen in der zweiten oder sogar ersten Liga haben. Ihr habt mit Takashi Yamashita jetzt schon eine ganze Weile die Zusammenarbeit als Trainer, der ursprünglich aus dem Fußball der Männer kam, sich das ganz offen mal angeschaut und dann auch tatsächlich für euch entschieden und die Trainertätigkeit im Männerfußball damals aufgegeben hat. Der Staff hat sich jetzt ein bisschen verändert nach dem Aufstieg. Was ist für dieses Team, also in der Gesamtheit aus Spielerinnen und allen hintendran, diese Saison möglich? Ich habe immer so das Gefühl, es gibt vielleicht so ein offizielles Ziel, aber auch durch diese große Leidenschaft und Identifikation für den Fußball und mit dem Verein, die ihr mitbringt, auch vielleicht irgendwie so ein inoffizielles Ziel. Also nach oben ist schon für euch emotional noch Luft, oder?
Ja, weiß nicht, was ich sagen soll oder
Wir
sagen
sind ja
darf.
unter uns.
Genau.
Nichts, was dich in
Nee.
Schwierigkeiten bringt, Heidi. Wir interpretieren den Rest dann rein.
Nein, also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das offizielle Ziel ist auf jeden Fall einfach, wir wollen in der Liga drinbleiben und wir wollen uns da etablieren. Wir wollen da jetzt auf gar keinen Fall direkt nochmal absteigen. Und ich glaube, vielleicht auch durch die ersten paar Spiele könnte man die Ziele noch ein bisschen, man könnte noch mal ran und könnte eventuell die ein bisschen höher setzen. Wir haben ja einmal VfB Stuttgart aus dem Pokal geworfen. Dann haben wir nur ganz knapp gegen Sand verloren, 1-0. Haben da fast die komplette erste Halbzeit, zweite Halbzeit in Unterzahl gespielt und haben jetzt gegen Meppen gewonnen letztes Wochenende.
Auswärts
Und
auch noch.
genau, und Meppen und Sand sind zwei sehr, sehr starke Vereine in der zweiten Bundesliga, die ja schon seit 2 Jahren eigentlich den Anspruch haben, wieder hochzugehen. Und dass man so performt hat gegen die beiden Mannschaften, könnte natürlich dazu führen, dass man sagt, okay, lass uns die Ziele ein bisschen höher setzen. Aber ich bin ehrlich, so wir sind neu in der Liga, wir haben viele Neuzugänge. Wir müssen uns einfach erstmal auf dieses Tempo und auf die Aggressivität und auf die Schnelligkeit gewöhnen. Und ich glaube, wir fahren ganz gut damit, dass wir sagen, okay, wir sind dann halt diese Saison der Underdog als Aufsteiger. Vielleicht können wir aber so eine Überraschungsmannschaft sein und versuchen einfach so vielen Mannschaften wie möglich Punkte zu klauen. Aber jetzt offiziell irgendwie als Ziel zu setzen, Top 5 oder so, das machen wir nicht. Das
Müsste
ist
ja
eher
auch gar
einfach in der
nicht.
Liga bleiben
Ja.
und ja, möglichst weit weg vom Abstiegsplatz zu sein.
Und alles andere entwickelt sich ja dann wahrscheinlich auch so ein bisschen von Spiel zu Spiel, könnte ich mir vorstellen. Und man muss ja auch nicht jedes Ziel kommunizieren. Ich finde, wenn man euch zuschaut, merkt man schon, dass ihr jetzt nicht vorhabt, irgendwie den letzten Nicht-Abstiegsplatz zu erreichen, sondern vielleicht auch ein bisschen mehr. Und das ist ja auch okay. Ich glaube, das ist eine Euphorie, die sich ja durchaus auch überträgt, wenn man euch beim Spielen zuschaut. Und apropos beim Spielen zuschauen, eine Sache vielleicht noch, was tatsächlich eine große Verbesserung ist für die zweite Liga, im Gegensatz zu dem, was da in den letzten Jahren passiert ist. Man kann die Spiele jetzt alle live im Internet verfolgen, und es gibt KommentatorInnen und es gibt Interviews mit den SpielerInnen. Wie habt ihr als Spielerin das erfahren? Also, weil das ist ja schon was, was einfach in der zweiten Liga auf dem Niveau, sag ich mal, komplett gefehlt hatte bisher.
Ja, ich finde das eine super Sache. Also ich habe mir das auch letztens nochmal angeschaut. Ich finde auch schön, dass die Spiele archivieren. Das heißt, man kann sich die auch nochmal angucken und so eine kleine Spielanalyse machen oder gucken, was man hätte besser machen können und so weiter.
Allein das, ja, dass das bisher nicht ging, ist so.
Ja, also klar, die Vereine haben oft selbst die Spiele aufgenommen, aber die Qualität ist jetzt ganz, ganz anders und auch mit den Kommentatoren. Ich finde, die machen das echt gut und ich glaube, das wird helfen, die zweite Liga oder der zweiten Liga da mehr Sichtbarkeit zu geben und ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu geben. Die schneiden ja dann auch manchmal so Top-Szenen, irgendwie ihre Highlights und posten es auf Instagram und ich finde es schön, dann sehen einfach mehr Leute, was in der zweiten Liga steckt und ja, ich finde das eine wirklich schöne Entwicklung. Und auch wenn dann die Familie oder Freunde es nicht zu den Spielen schaffen, gerade die Auswärtsspiele, die ja doch ziemlich weit weg teilweise sind, dann freut sich zum Beispiel meine Familie, wenn die das live verfolgen können.
Ja, das stimmt. Das ist natürlich auch nochmal eine Veränderung jetzt mit dem Aufstieg, dass man eben nicht mehr nur noch hier in der Region unterwegs ist, sondern teilweise schon auch ganz schön weite Reisen hat. Genau, und was außer der nun sehr viel besseren Online-Übertragung der Spiele auch noch Aufmerksamkeit zieht auf die Liga, sind Menschen wie du, die sie repräsentieren. Deswegen freue ich mich total, dass du dir Zeit genommen hast heute, um mit mir über ja, deinen Werdegang und den Fußball zu sprechen. Ganz vielen lieben Dank, Heidi, es war großartig.
Oh, sehr gerne. Danke nochmal für die Einladung.
Ja, total gerne. Und danke auch euch, liebe HörerInnen, für die wie immer liebevolle Begleitung des Podcasts. Ich freue mich, wenn ihr euch meldet. Das tue ich immer. Schreibt mir gerne, was euch gefällt, was euch vielleicht fehlt, wen ihr hier gerne mal hören wolltet. Womit ihr mir auch immer eine Freude macht, ist, wenn ihr den Podcast bewertet oder eine kleine Rezension schreibt. Ich sage das ja ab und zu mal an dieser Stelle. Es ist im großen Fußballuniversum ein sehr nischiger Podcast und deswegen freue ich mich, wenn ihr da ein bisschen helft, ihm noch mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, passt auf euch und aufeinander auf und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Ciao!